Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Religionen-Podcasts. Ich bin Kirsten Dietrich. Flucht ist unser Thema heute und welche Rolle Religion dabei spielt oder spielen kann. Eine Menschenrechtsanwältin erzählt, wie es ihr seit der erneuten Herrschaft der Taliban vor einem knappen Jahr in Afghanistan ergangen ist. Danach besuchen wir Waisen und Pflegekinder aus der Ukraine, die Zuflucht in einem Heim der katholischen Caritas gefunden haben. Und wir fragen nach der grundsätzlichen Bedeutung von Religionszugehörigkeit bei Flucht und Migration. Und schließlich geht es zu Maya-Frauen, die in Guatemala für ihre Rechte am angestammten Land kämpfen. Noch immer warten in Afghanistan zehntausende Menschen darauf, dass westliche Staaten endlich ein Versprechen einlösen, nämlich eine sichere Zuflucht zu bieten für die, die fürs westliche Militär oder für entwicklungspolitische Organisationen gearbeitet haben oder sich schlicht für Gleichberechtigung und Menschenrechte eingesetzt haben und deren Leben nun unter der islamistischen Herrschaft der Taliban bedroht ist. Larissa Niesen lässt jetzt eine Anwältin und Frauenrechtlerin erzählen, wie ihr Leben sich unter religiöser Herrschaft verändert hat und warum ihre Flucht lebensrettend war.
Berishta Ahmadi, Defense Lawyer, Women Rights Advocate.
7 Jahre lang hat Berishta Ahmadi sich so vorgestellt. Das war ihr Beruf, ihr Leben. Und sie war so stolz darauf. Jetzt muss sie weinen, wenn sie es ausspricht. In Afghanistan hat sie für eine Frauenrechtsorganisation als Verteidigerin gearbeitet. Hat vor Gericht afghanische Frauen vertreten. Sie war sich sicher, ihr Land war auf einem guten Weg. Dann übernahmen die Taliban im August 2021 erneut die Herrschaft. Und für Farshta Ahmadi war erst einmal alles vorbei.
Es gab mal einen Wissenschaftler, der gesagt hat, wenn du ein Land ruinieren willst, musst du die Frauen einschränken. Denn wenn eine Frau stark wird, wird sie eine starke Familie aufbauen. Also glaube ich, gerade jetzt ist es das, wovor die Taliban Angst haben.
Die erste Herrschaft der radikal-islamistischen Terrorgruppierung ist inzwischen beinahe 30 Jahre her. Ihre zweite begann vor etwa einem Jahr, nachdem sich die Militärtruppen der Vereinten Nationen aus dem Land zurückgezogen hatten. Jetzt ist Farshta Ahmadi in Deutschland. Seit November lebt sie in einem Wohnheim für Geflüchtete nahe Köln. Morgens besuchen sie und ihr Mann Integrationskurse, nachmittags gibt es Tee und sie machen gemeinsam ihre Aufgaben. Farshta Ahmadi ist eine schmale kleine Frau, Jahrgang 1991. Sie hat warme braune Augen und läuft barfuß. Ihr Kopftuch ist locker um das braune Haar geschlungen. Als die Taliban 1994 das erste Mal an die Macht kamen, floh ihre Familie mit ihr nach Pakistan. Dort ging sie zur Schule. Erst nach dem 11. September kehrte die Familie zurück. Ahmadi lernte die Taliban zu fürchten, durch die Erzählungen ihrer Verwandten.
Meine Tante erzählte, wie sie ohne männliche Begleitung nach draußen gehen wollte und die Taliban sie verprügelten. Sie nutzten Lederstriemen wie Peitschen.
Sie entschied sich für ein Jura- und Politikstudium an der Universität Kabul. Durch die wachsende Aufmerksamkeit für Frauenrechte kam auch sie zu diesem Thema. Als Verteidigerin in einer deutschen Organisation begann ihr Tag um 6 Uhr früh. Sie traf Klientinnen und arbeitete an ihren Fällen. Einer der Fälle war der der Studentin Sahwa Kawari. Nachdem ihr Lehrer an der Universität ihre Doktorarbeit wiederholt abgelehnt hatte, nahm sich die Veterinärstudentin das Leben. Sie gehörte zur Ethnie der Hazara, die in Afghanistan häufig Opfer von Diskriminierung ist. Letzten Endes wurde der Professor freigesprochen.
We were 3 lawyers working on this case.
Wir waren zu dritt bei diesem Fall und ich versuchte alles, weil ich sicher war, dass das Gericht und die Verteidigung sich auf die Seite des Lehrers schlagen würde, die Person, die den Selbstmord verursacht hatte. Es war, als ob die Richter Verteidiger wären, aber ich bin froh, dass ich alles getan habe, was ich konnte und was möglich war.
Farshta Ahmadi hat ihre Arbeit über alles geliebt. Sie war so stolz auf die Fortschritte in ihrem Land. Bis zur Übernahme der Taliban setzte sie sich für das Verbot der sogenannten Jungfräulichkeitsprüfung ein. In Afghanistan war es lange geläufig, dass junge Frauen vor ihrer Hochzeit gezwungen wurden, sich von einem Arzt auf ihre vermeintliche Unberührtheit untersuchen zu lassen.
For the first time when I said in my first case,
Ich erinnere mich, dass, als ich das erste Mal vor Gericht über die Jungfräulichkeitsprüfung sprach, die Richter zu mir sagten, sie sollten sich schämen, warum sprechen sie öffentlich über dieses sensible Thema?
Am 15.
August des vergangenen Jahres waren sie und ihr Mann gerade bei der Bank, um ein Problem mit ihrem Account zu lösen. Es war der Tag, an dem die Taliban Kabul einnahmen.
Suddenly the bank...
Plötzlich gab mir der Mann in der Bank all meine Papiere zurück und sagte, Sie müssen gehen, wir können keine Verantwortung für Sie übernehmen. Die Bank schließt jetzt, die Taliban sind hier. Als wir rauskamen, sahen wir, wie alle rannten, versuchten nach Hause zu kommen, ihre Geschäfte zu schließen. Diesen Tag werden wir nie vergessen.
So, it was a very, very, very unforgettable day for us.
Eine Woche nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul bekam sie mitten in der Nacht einen Anruf. Sie soll ihren Pass bereithalten. Es habe Drohbriefe gegeben, gegen sie und ihre Familie. Ferzta ist da gerade im zweiten Monat schwanger.
This is the translation.
Hier ist die Übersetzung. Sie haben die Regeln des Islam verletzt. Wir haben Informationen erhalten, dass sie in den meisten Familien Regeln der Ungläubigen angewandt haben. Sie haben ohne Grund Frauen von ihren Männern geschieden und die meisten Männer ohne Grund ins Gefängnis gebracht. Im Namen des Islam informieren wir sie, dass man berechtigt ist, sie und ihre Familie zu töten.
Obwohl sie über deutsche Behörden mit ihrem Mann hätte ausreisen können, da sie auf einer Liste für gefährdete Frauenrechtlerinnen des Auswärtigen Amtes stand, wartete Ferzta auf ein Angebot der polnischen Regierung, um ihre 14-köpfige Familie nicht zurücklassen zu müssen. Eltern, Schwiegereltern, Geschwister und Schwägerinnen mit Kindern. Ferzta und ihr Mann können daraufhin legal nach Deutschland einreisen. Der Rest ihrer Familie folgt illegal, weil sie nur ein Aufenthaltsrecht für Polen haben. Sie sind in verschiedenen deutschen Städten untergekommen und warten auf ihr Asylverfahren. Nur Ferzta und ihr Mann haben bereits Aufenthaltsgenehmigungen. Sie für 3 Jahre, er für 1, mit Aussicht auf Verlängerung. In Köln sind Ferzta und ihr Mann vorerst sicher. Im Nebenzimmer liegt ihre kleine Tochter. Sie ist in Deutschland geboren. Neben der Sorge um ihre Großfamilie trauert Ferzta vor allem um ihr Land, um ihr Afghanistan und um die Frauen, die jetzt alles verlieren, wofür sie jahrzehntelang gekämpft haben.
I remember that how hard I studied.
Ich weiß noch, wie hart ich gearbeitet habe. Nicht nur ich, alle arbeitenden afghanischen Frauen. Und jetzt sind sie alle, nicht nur die, die noch in Afghanistan sind, sondern auch die, die wie ich hier sind, gar nichts. Wir hatten Positionen. Ferzta Ahmadi, Verteidigerin, Frauenrechtlerin. Jetzt bin ich gar nichts.
Right now I'm nothing.
Es schmerzt sie auch, dass die Terrorgruppe der Taliban mit ihren Handlungen ihre Religion in den Dreck zieht.
It's not incompetency in Islam, it's in Muslims.
Es gibt keine Unzulänglichkeit im Islam. Sie liegt bei einzelnen Muslimen. Und die Taliban, die jetzt sagen, ein Mann habe das Recht, seine Frau zu schlagen, der Islam sagt das nicht. Es sind eigene Regeln, die die Taliban machen, nicht der Islam. Der Islam sagt, du hast die Freiheit der Entscheidung. Es wird dir nicht aufgezwungen, deinen ganzen Körper zu verdecken. Die meisten der Taliban können den Koran nicht mal lesen. Wie können sie sagen, das stünde da?
Yeah, most of the Taliban, if you ask them, they cannot even read Quran. So how they can say that this was said in Quran?
Im Augenblick versucht sie sich darauf zu konzentrieren, dass ihre Tochter trotz allem in einem einigermaßen sorgenfreien Umfeld aufwächst.
Sometimes when I'm breastfeeding my daughter and I remember my family, I cry.
Manchmal, wenn ich meine Tochter füttere, denke ich an meine Familie und muss weinen. Eine Nachbarin hat mal zu mir gesagt, wenn du weinst, füttere sie nicht, denn die Traurigkeit wird auf sie übergehen. Also spiele ich mit ihr, ich tanze mit ihr, um sie glücklich zu machen. Sie liebt es, den Koranrezitationen zuzuhören. Als ich schwanger war, war das das Einzige, das mich beruhigen konnte. Ich habe mir das Handy auf den Bauch gelegt und wir haben zusammen zugehört.
Ferzta's Leben in Afghanistan ist Vergangenheit. Hier in Deutschland muss sie sich alles noch einmal neu aufbauen. Ihre Situation wünsche sie niemandem auf der Welt, sagt sie.
If she or he is a Muslim or a non-Muslim, no one.
Niemand, Muslim oder nicht, nicht von den Liebsten getrennt sein, nicht ein falsches Lächeln aufsetzen müssen, damit die Kinder nichts merken. Das wünsche ich allen.
Smiley face for their children. I hope this for you.
Sagt die afghanische Anwältin Ferzta Ahmadi. Die verfolgte Menschenrechtlerin heißt übrigens in Wirklichkeit anders. Wir haben zu ihrem Schutz ihren Namen verändert. Anders als in Afghanistan müssen Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg nach Westen fliehen, nicht gegen das Vergessenwerden ankämpfen. Aber auch bei großer allgemeiner Sympathie kann die konkrete Organisation einer Flucht schwer und kompliziert sein. Für große Gruppen aus Heimen zum Beispiel. Rocco Tiede war im Brandenburgischen unterwegs und traf auf ein multireligiöses Bündnis, das eine kirchliche Immobilie und eine Gruppe von 45 Waisen und Pflegekindern zusammengebracht hat.
Katharina, Marina,
Andrei,
Maxim.
Diana.
Wie alt sind Ihre Kinder, Marina?
Mir 37. 37. Ему 3. 10. Андрюшке 4.
Seit Palmsonntag leben im Christian-Schreiber-Haus, kurz CSH, im brandenburgischen Altbuchhorst 45 ukrainische Waisen und Pflegekinder mit ihren Betreuern. Sie sind im Alter von 3 bis 20 Jahren und kommen aus der Region Rivne. Auch Marina, Pflegemutter mit 2 Leiblichen und 10 Pflegekindern, ist darunter. Das CSH ist eine katholische Bildungs- und Begegnungsstätte. Normalerweise verbringen zu dieser Zeit hier Schulgruppen Tage der religiösen Orientierung. Jetzt ist es zum Übergangszuhause für die Geflüchteten geworden. Beim Gespräch mit Marina hilft Sprachmittlerin Julia.
Sie kommt auch Mikolajew, sie und ihr Mann und die Kinder. Also alle 14, die leben zusammen in einem Haus oder haben gelebt in der Ukraine. Und als der Krieg angefangen hat, dann sind sie alle zusammen hierher gekommen. Sie haben einen eigenen Minibus. Und damit sind sie geflüchtet. Genau.
Die Familie entkam in letzter Minute den russischen Aggressoren. Sie verloren fast alles und konnten nur das Nötigste mitnehmen. Einige der Pflegekinder sind Waisen. Andere kommen aus Familien, in denen den Eltern das Sorgerecht entzogen wurde. Ihre bisherige Heimat beschreibt Marina so.
Ну, это город миллионник у нас практически.
Ну, вместо фаса миллион Einwohner sein.
Возле Одессы, между Одессой и Херсоном.
Zwischen Херсон und Odessa ist Mykolaiv.
Это берег моря Черного.
An der Küste, sagt sie jetzt gerade, und спрашивает,
Am 18. März machten sie sich auf den Weg zur Grenze. Es war für sie eine sehr schwierige Entscheidung, die Heimat zu verlassen, erzählt Marina. Aber die Angst vor den täglichen Luftangriffen, das Heulen der Sirenen und das Leben in den Kellern ließen ihr und ihrem Mann keine Alternative.
Пока ещё да, но на нашей улице уже есть повреждённые дома, пока ещё целы. Слава богу.
Das Haus von der Familie ist ganz, aber andere Häuser von der Straße oder an der Straße, wo sie gewohnt haben, sind schon zerstört.
Danke. Die Dolmetscherin Julia kam einst als Au-pair nach Deutschland und hilft in Altbuchhorst, wo sie kann.
Meine Aufgabe ist zu übersetzen, helfen bei den Behördenbesuch, Arztbesuch und Alltaggestaltung. Ich lege schon lange in Berlin, schon seit 7 Jahren. Ja. Es war so ein Aufruf, wer kann ein bisschen helfen und übersetzen mit ukrainischen Kindern. Und ich komme selber aus der Ukraine, deswegen war es so Herzensangelegenheit.
Bernadette Feind-Wahlecht vom Krisenstab Ukraine der Caritas kümmert sich seit ihrer Ankunft um die geflüchteten Kinder und ihre Betreuer.
Also es war sowohl für die Pflegefamilie als auch beim Waisenheim ein ähnlicher Effekt. In den ersten Tagen, als sie hier angekommen sind, hatten wir schon den Eindruck, dass sie noch sehr beeindruckt und beeinflusst natürlich von der Kriegserfahrung und der Fluchterfahrung waren. Und ungefähr so nach einer Woche hatte man das Gefühl, sie sahen anders aus, entspannter, ruhiger. Es gab viel Lachen, man hatte so das Gefühl, jetzt ist das Leben wieder eingezogen und der Schrecken wird ein bisschen weniger. Und das ist schon eine ganz berührende Erfahrung gewesen.
Was hier in Brandenburg passiert, hat den Charakter eines Pilotprojektes. Viele Kolleginnen und Kollegen von Bernadette Feind-Wahlecht aus anderen Caritas-Verbänden oder der Diakonie schauen deshalb gerade nach Brandenburg.
Die größte Herausforderung ist sicherlich die gesamte Rahmenstruktur drumherum. Also niemand hat in Deutschland wirklich Erfahrung damit, ein ganzes Pflegeheim, Pflegefamilien zu evakuieren und dann in ein System hier zu integrieren. Das heißt, es gibt weder rechtliche noch strukturelle noch finanzielle vorbereitete Ideen. Das heißt, das muss jetzt gerade alles wachsen, währenddessen es schon geschieht.
Dass es hier in Altbuchhorst überhaupt geflüchtete Waisen- und Pflegekinder gibt, ist eigentlich Elena Killer und Roman Kell zu verdanken. Die beiden Bauunternehmer aus Berlin-Marzahn schildern den Beginn ihrer anfänglich privaten Initiative zur Evakuierung von ukrainischen Waisenkindern. Elena, die selbst aus der Ukraine kommt, hat
mit der Familie telefoniert. Ich habe dort noch ein paar Verwandtschaft.
In welchem Ort?
Nikolaev. Da haben die erzählt, dass die Erzieher sind weg und Kinder sitzen, also im Kinderheim nur mit zwei Erziehern. Und da haben wir, ja, wie können wir helfen? Wir müssen was tun.
Frau Killer ist Mitglied der Neuapostolischen Gemeinde. Ihr Verlobter Roman Kell gehört keiner Religionsgemeinschaft an.
Die halbe Stadt ist schon weg, ne, und das Kinderheim ist noch da. Und ja, dann ging die Festnetznummer nicht und ist ein Bekannter hingefahren. Dann gab es einen Kontakt, dass wir eine Funknummer hatten, und so hat es eigentlich angefangen.
Das war kurz nach dem Überfall der russischen Soldaten, die auch vor Zivilisten und Kindern keinen Halt machten. Roman Kell.
Dann kamen so die Kontakte zum Don Bosco-Zentrum und zum Christian-Schreiber-Haus. Dann ging es ganz schnell, also Schlag auf Schlag, aufgrund dieser kirchlichen Strukturen, dass die gesagt haben, ja, okay, natürlich, wir helfen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man also beim Transport hilft. Also die kirchlichen
haben uns wirklich auf dem ganzen Weg begleitet, von der Grenze bis hierhin.
Aber in der katholischen Jugend- und Bildungsstätte in Altbuchhorst können die Waisen- und Pflegekinder nicht auf Dauer bleiben, sagt Julia.
Christian Schreiberhaus, das ist nur vorübergehend. Ja, und es wird für sie gesucht in Unterkunft, wo sie Kinder dann in die Schule gehen können, Kindergarten, wo die Arbeit suchen können.
Naja, was natürlich ganz wichtig ist, dass für die Kinder und Erwachsenen auch Perspektiven entstehen, weil das ist hier nur eine temporäre Unterbringung. Sie brauchen einfach auch einen längerfristigen Ort, und das macht uns schon Gedanken. Wo können sie gut bleiben? Und da hoffen wir sehr, dass es da auch gut für sie weitergeht, weil hier haben sie einfach sehr, sehr gute Bedingungen, viel Platz, eben Ruhe und auch viel Unterstützung.
Sagt Ulrike Kostka, die Rektorin des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin. Sie und ihre Mitarbeiterin suchen für die Waisenkinder und die Pflegefamilie nach einer Dauerlösung in Berlin oder Brandenburg. Die Bildungsstätte wird über kurz oder lang wieder für ihren eigentlichen Zweck gebraucht. Noch haben sie aber keine andere Bleibe für sie gefunden.
Und wir wissen auch, dass viele sich nach Hause sehen. Und das ist eigentlich unsere größte Frage. Wie geht es in der Ukraine weiter? Und wir wissen, dass da auch noch viele in Not sind. Menschen, die hier sind, die sind immer mit einem halben Ohr natürlich in der Heimat. Wir wünschen uns einfach alle mit ihnen gemeinsam Frieden.
Sagt Ulrike Kostka, Direktorin der Caritas im Berliner Erzbistum. Flucht und Religion, das ist natürlich ein Riesenthema, aber nach den Fluchtgeschichten, die wir gerade gehört haben, würde ich die Frage nach der Rolle von Religion bei der Flucht, bei Migration gerne noch ein bisschen vertiefen. Ich habe dafür eine kompetente Gesprächspartnerin gefunden, nämlich die Religionssoziologin Ines Michalowski von der Universität Münster. Sie forscht genau zu den Zusammenhängen von Religion und Migration. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Michalowski.
Dankeschön. Guten Tag, Frau Dietrich.
Flucht und Religion. Ich würde gerne anfangen bei den Menschen, die flüchten. Also alle verlassen ja ungewollt ihre Herkunftsländer, aber es sind natürlich ganz verschiedene Menschen von Herkunft, von Bildung, ethnischer Zugehörigkeit auch und natürlich von ihrer religiösen Prägung. Dass es wichtig ist, welche Religion Geflüchtete haben oder zumindest welche Religion bei ihnen vermutet wird, das zeigt sich wahrscheinlich besonders deutlich nochmal seit dem Ukraine-Krieg, oder?
Ja, eine schwierige Frage. Ich würde zunächst einmal doch darauf hinweisen wollen, auf etwas, was vielleicht in dieser Debatte um auch Diskriminierung, Rassismus in der unterschiedlichen Behandlung von Geflüchteten manchmal etwas unter den Tisch fällt. Nämlich die Tatsache, dass es doch in Deutschland auch für die Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind, 2015, 2016 eine sehr große Hilfsbereitschaft gegeben hat. Auf der zwischenmenschlichen Ebene zum Beispiel haben Umfragen im Jahr 2016 gezeigt, dass in etwa die Hälfte der Deutschen doch durchaus in den Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, eher eine Chance als eine Gefahr gesehen haben. Viele Menschen haben gespendet, haben sich individuell eingebracht. Und auch institutionell hat es eine ganze Reihe von Maßnahmen gegeben, die schon früher aufgestellt worden sind, zum Beispiel Sprachkurse, aber auch der Zugang zum Arbeitsmarkt, das war sicherlich etwas Besonderes, ist sehr stark flexibilisiert worden für die Menschen, die aus Syrien gekommen sind. Das war ganz anders als beispielsweise für die Menschen, die aus dem Jugoslawienkrieg oder Kosovo-Krieg gekommen sind und viel größere Schwierigkeiten hatten, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Das möchte ich nur einmal vorwegschicken, weil ich denke, dass man das auch nicht kleinreden und vergessen darf, dass es hier durchaus auch vorher schon große Offenheiten, große Hilfsbereitschaft gegeben hat. Nichtsdestotrotz muss man sicherlich jetzt auch sagen, gibt es vielleicht auch Unterschiede in den Reaktionen. Und das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass man ja selten die Gelegenheit hat, die Menschen oder den Menschen hinter dem Flüchtling nun wirklich persönlich kennenzulernen. Das heißt, man bleibt oft auf der Wahrnehmungsebene von anderen Gruppen. Und bei Gruppenmerkmalen spielen eben auch solche Merkmale wie eine andere Religion eine Rolle. Jetzt haben Sie ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir vielleicht eine andere oder dieselbe Religion vermuten. Und wenn wir jetzt über Personen sprechen, die aus der Ukraine kommen, ist das sicherlich noch mal ein guter Punkt. Zum einen gehören diese Menschen ja größtenteils der orthodoxen Kirche an und sind demnach auch nicht katholisch oder evangelisch geprägt. Und zum anderen sind natürlich auch nicht alle Menschen, die aus der Ukraine kommen, tatsächlich religiös. Das heißt, auch in der Ukraine hat es natürlich bestimmte Säkularisierungstendenzen gegeben.
Kann man aber trotzdem generell sagen, so als eine Vermutung, muslimische Flüchtende haben es dann schwerer, wenn man eben auf Gruppen guckt?
Ja, jetzt müsste man natürlich noch mal schauen, wie man dieses es schwerer zu haben definieren möchte. Zunächst einmal gibt es ja Unterschiede in vielleicht der Art von Kriegstraumata, aber auch von Traumata, die mit der Flucht verbunden sind, die die Menschen aus Syrien und die Menschen aus der Ukraine vielleicht unterscheiden. Es gibt Unterschiede hinsichtlich vielleicht der Integration in den Arbeitsmarkt, die vielleicht auch davon abhängen, welchen Bildungsstand die Personen jeweils mitbringen. Wenn wir jetzt aber dann nochmal auf die erfahrene Diskriminierung, Einstellung und vielleicht auch ablehnende Einstellung schauen, dann haben sicherlich Studien zu Geflüchteten und zu Einstellungen gegenüber Flüchtlingen gezeigt, dass muslimischen Flüchtlingen mehr ablehnende Einstellungen entgegengebracht werden als christlichen Flüchtlingen.
Und kann man sagen, woran das liegt? Also ist das einfach eine Frage von religiösen Mehrheitsverhältnissen, dass also in Deutschland zum Beispiel 5-8% Muslime und Musliminnen leben, aber 50% Christen und Christinnen in einer insgesamt christlich geprägten Kultur? Oder gibt es dafür noch andere Gründe?
Also die Mehrheitsverhältnisse spielen sicherlich eine Rolle. Ich möchte allerdings auch einmal daran erinnern, dass ja die Integration der Menschen, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet sind, nämlich von Ost nach West, auch nicht unbedingt sehr leicht abgelaufen ist. Das waren ja häufig Protestanten, die dann beispielsweise in das katholische Westfalen eingewandert sind. Und wenn man sich da mal die Geschichten erzählen lässt, dann waren da Heiraten zwischen Protestanten und Katholiken durchaus verpönt. Es gab ganz getrennte Jugendkulturen unter Umständen auch. Das heißt, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass diese beiden Gruppen ja auch nicht als eine gemeinsame Mehrheit wahrgenommen wurden. Und ich denke, das, was quasi immer so eine Rolle spielt, ist, dass Menschen sich überhaupt zugehörig fühlen zu Gruppen und dann Gruppengrenzen sozusagen konstruieren. Und diese Gruppengrenzen werden halt heutzutage eben nicht mehr zwischen Katholiken und Protestanten gezogen, sondern eher zwischen Christen und Muslimen. Allerdings, und das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, haben wir ja, das haben Sie ja gerade auch schon erwähnt, heute nur noch etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung, die entweder der evangelischen oder der katholischen Kirche angehört und die Tendenz ist sinkend. Und das bedeutet, dass die Konfessionslosen in Deutschland natürlich im Zuge von Säkularisierung eine massiv wachsende Gruppe sind. Und hier tun sich vielleicht auch noch mal ganz andere Verhältnisse, Beziehungen zwischen Gruppen auf. Und da wäre sicherlich eine Vermutung, dass es religiös komplett ungebundenen Menschen vielleicht auch noch mal etwas schwerer fällt, überhaupt so etwas wie Religiosität nachzuvollziehen und vielleicht zu tolerieren. Und das sind dann vielleicht nochmal Schwierigkeiten, die sich speziell auch für Muslime auftun, weil im Islam ja durchaus einige Praktiken etabliert sind, die eingehalten werden sollen und die dann auch eine gewisse Sichtbarkeit nach außen hin bieten, wie zum Beispiel das Tragen von Kopftüchern oder aber auch bestimmte Fastenzeiten oder Speisevorschriften.
Wenn man nun von Religion generell Positives erwartet, dann hat man ja gerne die Annahme, Religion hilft auch in Fluchtsituationen. Also wer einen Glauben hat, der hat dann zumindest diesen Halt und der geht auch nicht so schnell verloren. Stimmt diese Annahme? Hilft Religion bei der Bewältigung einer Flucht?
Ja, das ist eine viel diskutierte Frage in der Religions- und Migrationssoziologie. Und hier schauen wir insbesondere gerne auf so einen Vergleich zwischen den USA und Europa. Denn in den USA ist eigentlich der Befund etabliert, dass Religion tatsächlich eine Brücke in die US-amerikanische Gesellschaft darstellt. Die USA sind ja zumindest noch, kann man sagen, auch da schlägt Säkularisierung zu, aber noch sind sie eine deutlich religiösere Gesellschaft als beispielsweise die deutsche Gesellschaft. Das heißt, dass es in den USA wichtiger ist, dass man überhaupt einer Religionsgemeinschaft angehört, als dass es jetzt wichtig wäre, welche Religionsgemeinschaft das genau ist. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass viele der Menschen, die in die USA einwandern oder in die USA flüchten, christlichen Glaubens sind. Das heißt, die religiöse Differenz ist gar nicht mal so groß, wenn man davon absieht, vielleicht, dass es da vor allen Dingen dann Katholikinnen und Katholiken sind, die eingewandert sind aus Latein- und Südamerika. Aber in Europa wird dann eben eher die Frage diskutiert, ob Religion nicht doch eher eine Barriere sozusagen für die Integration darstellt. Und das wird eben zum einen daran festgemacht, dass viele der Personen, die nach Europa einwandern, muslimisch sind oder dass insbesondere dann für Muslime Religion zu einer Barriere werden kann, eben weil diese Wahrnehmung vorherrscht, dass der Islam anders ist, vielleicht auch gewisse Probleme mit sich bringt. Stichwort zum Beispiel unterschiedliche Geschlechterrollen. Insofern gibt es hier eine ganze Reihe von Studien, die sich auch mit der Rolle von Religion im Flucht- und Migrationsprozess auseinandersetzen und die eigentlich zeigen, dass es zunächst einmal auf der individuellen Ebene für die Menschen sicherlich eine Hilfe sein kann, wenn sie religiös sind, wenn sie auch vielleicht eine religiöse Gemeinschaft finden, der sie sich dann wieder anschließen können.
Welche Rolle religiöse Prägungen bei der Bewältigung von Flucht und Migration spielen, das war Ines Michalowski, Professorin für Religionssoziologie an der Universität Münster und Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin. Herzlichen Dank für Ihre Einordnung.
Danke Ihnen.
Seit 1994 feiern die Vereinten Nationen den 9. August als Tag der indigenen Völker. Weltweit setzen sich immer mehr indigene Frauen für die historischen Landrechte ihrer Gemeinden ein. In Guatemala zum Beispiel lehnt sich Sofia Tort-Ack aus dem Volk der Kekchi gegen die Interessen großer Unternehmen und mächtiger Großgrundbesitzer auf. Verschiedene Kirchen unterstützen engagierte Maya-Frauen wie sie, von denen viele vom Staat als Unruhestifterinnen diffamiert werden. Einige landen im Gefängnis, andere werden ermordet oder verschwinden und tauchen nie wieder auf. Andreas Burke berichtet.
Este cuarto es mi pequeña sala.
In diesem Wohnzimmer bewahre ich meine Heiligenfigur auf, die Jungfrau von Guadalupe. Daneben steht der Bildschirm einer Kameraanlage, die hat mir eine Menschenrechtsorganisation eingerichtet, weil ich schon so lange verfolgt und bedroht werde. Seit ich vor 18 Jahren mit der Menschenrechtsarbeit begonnen habe, bekomme ich immer wieder Morddrohungen.
Fui amenazada de muerte.
Sofia Tort-Ack aus dem Maya-Volk der Kekchi ist 53 Jahre alt. Mit ihrem Widerstand gegen staatliche Korruption in Guatemala und brutale Aggressionen einiger Großgrundbesitzer verteidigt sie die Landrechte ihres Volkes. Dabei wird sie von mehreren kirchlichen Organisationen unterstützt. Der Baptistenpfarrer Ricardo Mayol leitet das Büro des kontinentalen christlichen Netzwerks für den Frieden im alten Zentrum von Guatemala Stadt.
Schwester Sofia Tort-Ack hat viel Erfahrung im Kampf zur Verteidigung des Lebens. Sie beteiligt sich an mehreren Sozialkomitees der katholischen Kirche, engagiert sich aber auch als spirituelle Stimme der Maya-Religion. Sie bringt viel Kraft auf, um indigene Frauen zu stärken. Dafür zahlt sie einen hohen Preis. In Guatemala werden Frauen wie sie immer wieder hintergangen oder gar brutal misshandelt. Sie werden korrumpiert oder mit Todesdrohungen eingeschüchtert, bis hin zu Mord und gewaltsamen Entführungen.
Der erste Landkampf, an dem sich Sofia beteiligte, war ein Konflikt mit einem Minenunternehmen. Nordamerikanische Ingenieure wollten untersuchen, ob im Boden der Umgebung von Sofias Heimatdorf Perula wertvolle Metalle existieren. Doch ein großer Teil der indigenen Bevölkerung des guatemaltekischen Hochlands war gegen die Ansiedlung solcher Bergbauprojekte. Viele Menschen fürchteten eine Verschmutzung des Grundwassers und die Zerstörung der Wälder.
Diese Gemeinden verstehen sich als Schutzbefohlene der Schöpfung. Doch mit ihrem friedvollen Widerstand gegen die Bergbauprojekte machen sie sich multinationale Konzerne zum Feind, die die Unterstützung des Staates kaufen. Zudem stellen sie sich gegen die Interessen mächtiger guatemaltekischer Familien, Nachkommen europäischer Kolonisatoren.
Die Unterstützung, die ihr am wichtigsten ist, bekommt Sofia von ihren eigenen Kindern.
Seit Beginn meines Kampfes für die Menschenrechte ist meine älteste Tochter Victoria an meiner Seite. Sie erklärt mir Dokumente, die ich nicht verstehe. Ich bin ja nur 2 Jahre zur Schule gegangen.
Manchmal habe ich Angst um meine Mutter. Ich habe ihr auch schon gesagt, jetzt reicht's, Mama, das ist zu gefährlich. Aber sie hat mir geantwortet, wenn sie mich töten, geht der Kampf trotzdem weiter. Wir sind viele. Ich bin nicht allein.
Somos varios, no soy solo yo.
Häufig muss Sofia mit öffentlichen Bussen zu Veranstaltungen in die nahegelegene Provinzhauptstadt Koban fahren oder auch mal nach Guatemala Stadt. Das kann gefährlich werden, gerade für eine Frau.
Die erste Methode der Repression ist immer sexuelle Gewalt. Die berüchtigten Gutsbesitzer beginnen mit ständiger Verfolgung, mit Vergewaltigungen. Das habe ich persönlich erlebt.
Es muy difícil, es una marca que nunca se va a poder una mujer maya quitar eso de encima.
Es ist hart. Eine Vergewaltigung ist eine Narbe, die nie heilt. In der Kultur der Mayas ist der weibliche Körper heilig. Niemand darf ihn anfassen, außer dem Ehemann. Eine Frau, die vergewaltigt worden ist, gilt als benutzt und wertlos. Ihr wird gesagt, niemand wird dich mehr haben wollen. Du bist verbraucht. Niemand wird dich lieb haben. Das ist das Schwerste für uns Frauen.
Es gibt da diesen Gedanken, der unter den Maya-Frauen sehr verbreitet ist. Sie sehen eine Verbindung zwischen dem Schmerz der Mutter Erde und der Gewalt, die sie als Frauen erleiden. Der Machismus und Paternalismus der Männer vergewaltigt die Körper der Frauen genauso wie die Erde, den Körper der Natur. Der Körper einer Frau ist wie das erste Stück Land, das es zu verteidigen gilt. Dieser Gedanke gibt ihnen Kraft, trotz der Gefahr für Mutter Erde zu kämpfen. Sie muss verteidigt werden, denn sie schenkt Leben.
Sofia Todt-Ack ist sich der Risiken ihres Engagements sehr bewusst. Schon seit Jahren geht sie nicht mehr ohne Begleitung aus dem Haus. Keine 200 Meter von ihrer Hütte entfernt führt eine große asphaltierte Straße an dem Dorf Perula entlang. Auf dem Weg zum Markt steigt Sofia dort in ein Tuk-Tuk, ein Kleintaxi mit 3 Rädern. Während der Fahrt blickt sie auf den Waldhang hinter den Dächern des Dorfes.
Bueno, Cristina.
Dort drüben in der Siedlung Rincón de Valentín lebte früher eine Kameradin. Sie heißt Cristina. Ihre Eltern waren ihr Leben lang Colonos, Feldarbeiter, die in einer Hütte auf dem Grundstück des Besitzers leben. Schon ihre Großeltern haben dort gewohnt.
Cristina ist vor kurzem Mutter geworden. Das Baby trägt sie mit einem Tuch an ihren Oberkörper gebunden.
Mi papá era ahí nació.
Ich wurde auf der Finca geboren, genauso wie mein Vater. Als er 13 Jahre alt war, fing er an, auf den Feldern zu arbeiten, ohne ein Gehalt zu bekommen. Der Gutsherr hat die Lebensleistung meines Vaters nie anerkannt. Am 19. Oktober 2021 hat er uns alle von seinem Land vertrieben. Wir haben uns aufgelehnt, aber er hat Haftbefehle gegen viele Leute erwirkt, auch gegen mich. Er sagt, wir würden sein Land besetzen, aber das ist nicht wahr. Wir haben immer dort gelebt und gearbeitet. Wir sind dort zur Welt gekommen.
Nachdem eine Hundertschaft Polizisten die 15 Familien der Siedlung vertrieben und ihre Hütten angezündet hatte, besaßen viele nur noch die Kleider, die sie am Körper trugen.
Unsere Hütte ist verbrannt, unsere Aussaat wurde zerstört, der Kopfsalat, die Maispflanzen, die Bohnen. Wir haben die Zerstörung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, aber dort wollte niemand mit uns reden. Jetzt leben wir auf der Straße. Wir haben keinen Ort zum Leben, keinen Acker zum Ernten. Wir haben gerade mal genug für ein wenig Brot.
Viele indigene Völker der Welt glauben nicht, dass ein Mensch Land besitzen kann. Ihrer Vorstellung nach erlaubt die Mutter Erde den Menschen eine Weile lang, sie zu nutzen. Wenn eine Person stirbt, wird sie im Boden begraben und so selbst wieder zu Erde, die weiterlebt. So sieht es auch Sofia Todt-Ack.
Solo la cuidamos. Cuidar de la madre tierra.
Wir müssen die Mutter Erde schützen. Gott hat sie uns als Heimat gegeben, nicht um sie zu zerstören, sondern um sie zu pflegen.
No nos la dio para destruirla, sino que nos la dio para cuidarla.
Die Welternährungsorganisation weist darauf hin, dass in Guatemala weit über die Hälfte der indigenen Kinder unterernährt ist. Auch deshalb meint Pastor Ricardo Mayol, es sei eine christliche Aufgabe der Kirche, den Kampf von Frauen wie Sofia Todt-Ack zu unterstützen.
Das Evangelium macht frei und stärkt diese Frauen, eine Rolle als Protagonistinnen des Kampfes zu übernehmen. Sie führen die Dorfgemeinschaft zusammen. Sie vereinen Kräfte, um sich gemeinsam an Gottes Projekt der Bewahrung der Schöpfung zu beteiligen.
Es ist Zeit, dass die Frauen lernen, Entscheidungen zu treffen. Wir können die Dinge anders machen als die Männer. Die mächtigen Großgrundbesitzer werden versuchen, uns einzuschüchtern, aber wir dürfen keine Angst haben. Wenn sie mich wirklich hätten töten wollen, dann hätten sie das schon vor Jahren getan. Jetzt ist es an uns, die Verfolgung zu beenden, damit unsere Töchter in einer besseren Zukunft für Frauen leben können.
Die guatemaltekische Maya Sofia Todt-Ack. Ihren Kampf gegen Großgrundbesitzer hat Andreas Burke begleitet. Religionen gibt's natürlich auch im Radio, immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.